Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir wollen jetzt dein Wort hören. Gib uns deinen Heiligen Geist, damit nicht nur unser Verstand angesprochen wird, sondern dass es uns auch durchs Herz geht. Amen. Der Text unserer Predigt ist ein Vers aus dem letzten Kapitel des Buches Nehemia. Da sagt Nehemia in seinem Gebet: Gedenke, mein Gott, um dessen Willen an mich und lösche nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes und für den Dienst in ihm getan habe. Der Herr segne dies Wort an unseren Herzen.
Amen.
In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Brüder und Schwestern. Es gibt Leute, die halten die Zahl 13 für eine Unglückszahl. Es gibt Hotels, wo diese Nummer bei der Zimmernummerierung übergangen wird. Da folgt auf die 12, die 14. Das ist kein Versehen. Da hat man sich etwas dabei gedacht. Es ist nur die Frage, ob das gut und sinnvoll ist. Wenn man das Buch Nehemia liest, im Zusammenhang liest, könnte man auch auf diesen Gedanken kommen, dass da etwas dran ist an dieser Zahl 13. Mit diesem Buch Nehemia schließt bekanntlich die alttestamentliche Geschichtsschreibung ab. Es ist das letzte Buch, was die Geschichte Israels im Alten Bund schildert. In der gleichen Zeit wirkte der Prophet Malachi, der letzte Prophet, und danach folgen 400 Jahre Sendepause. Zwischen den beiden Testamenten gab es keine Propheten mehr und auch keine Geschichtsschreiber. Wenn man von den apokryphen Büchern mal absieht. Nehemias Buch endet im 13. Kapitel. Und dieses 13. Kapitel hat es in sich. Auf den ersten Blick könnte man sich fast wünschen, es wäre nicht geschrieben worden. Dann würde nämlich die Geschichte Nehemias enden mit dem Freudenfest über die Wiedereinweihung der Stadtmauer in Jerusalem, die durch ihn und seine Helfer wieder errichtet worden ist. Ein Freudenfest, das er zusammen mit Esra veranstaltet und einen großen Gottesdienst dabei hält. Das wäre doch ein schöner Schluss. Aber es gibt kein Happy End bei Nehemia. Er hat nur eine zeitweilige Freistellung vom persischen Königshof in Susa bekommen, wo er als hoher Staatsbeamter arbeitete. Deshalb kehrte er nach 13 Jahren zurück nach Susa. Das war um das Jahr 430 vor Christus. Als er einige Jahre später wieder nach Jerusalem kommt zu einem zweiten Besuch, muss er entsetzt feststellen, dass nicht viel übrig geblieben ist von dem, was er unter Einsatz all seiner Kraft dort aufgebaut hat. Die neue Stadtmauer steht noch. Das ist aber scheinbar auch das Einzige, worüber er sich freuen kann. Ansonsten waren all die alten Missstände wieder eingerissen. Der Dienst am Tempel wurde vernachlässigt. Der Sabbat wurde nicht eingehalten, geheiligt. Man lebte wieder in Mischehen mit den Heiden zusammen. Ja, man entweihte das Heiligtum des Tempels, indem der hohe Priester Eliashib einen Teil des Tempelgebäudes an den Heiden Tobia vermietete. Das war der Mann, dieser Tobia, der nach Kräften den Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems und des Tempels versucht hatte zu behindern. Nehemia ist entsetzt, als er das sieht. Als ich nach Jerusalem kam, schreibt er im 13. Kapitel, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eliashib für Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Und es verdroß mich sehr. Und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus aus der Kammer und befahl, dass man die Kammer reinigte. Die Szene erinnert ein bisschen an die Tempelreinigung Jesu in Jerusalem im Neuen Testament. Dieses 13. Kapitel bei Nehemia hat es in sich. Es schildert uns den Niedergang, den Verfall. Das ist alles andere als ein gutes Ende. Nehemia bleibt dieser Erfahrung nicht erspart. Er kann nicht am Ende auf die verdienten Früchte seiner jahrelangen Bemühungen zurückblicken. Aber, das ist das Erste, was wir bei ihm lernen können, er macht eine Erfahrung, die auch andere schon gemacht haben und nach ihm machen mussten. Er ist nicht der Einzige, dem es so ergangen ist. Schon wenn wir uns einmal die Mühe machen und uns die letzten Kapitel der biblischen Bücher der Reihe nach mal anschauen, dann finden wir dort selten ein klassisches Happy End. So wie bei Hiob etwa, wo er am Ende wieder eine Familie hat und wieder Kinder hat und noch reicher geworden ist als vorher. Aber das ist die Ausnahme. Mose und Josua ermahnen die Israeliten am Ende ihrer Bücher eindringlich, nicht von dem wahren Gott Israels abzufallen. Und sie sehen diesen Abfall voraus. Jesaja, der Prophet, redet am Ende seines Buches im 66. Kapitel in drastischen Worten vom Weltende und von der ewigen Verdammnis, die auf alle wartet, die den wahren Gott nicht kennen und nicht kennen wollen. Im Neuen Testament endet die Apostelgeschichte damit, dass der Apostel Paulus in Rom ankommt als Gefangener. Er wird dort wenige Jahre später als Märtyrer sterben. Und der Apostel Johannes verbringt seine letzten Lebensjahre hochbetagt als Verbannter auf der Gefängnisinsel Patmos, eine unwirtliche Felseninsel. Dort bekommt er seine Offenbarung. Und wenn man weitergeht in die Geschichte der Kirche hinein, dann wiederholen sich solche Beispiele. Wie viele treue Zeugen haben unter grausamen Qualen ihren Glauben bekannt und sind als Märtyrer gestorben und haben ihr Zeugnis damit besiegelt. Als der Kirchenvater Augustinus im 5. Jahrhundert in Hippo Regius stirbt, da belagern gerade die germanischen Vandalen die Stadt, die gerade in Nordafrika erobern. Sie kündigen an, was 200 Jahre später geschehen ist. Die blühende christliche Kirche in Nordafrika ging sang- und klanglos unter, als die islamischen Heere von Ägypten bis nach Spanien über Nordafrika vordrangen. Und vor 500 Jahren, als Luther die Augen schloss, da waren schon die Weichen dafür gestellt, dass der katholische Kaiser Krieg führen würde gegen die evangelischen Länder, wo die Reformation eingeführt worden war. Ein Jahr später stand Karl V., der katholische Kaiser, am Grab Luthers in der Stadtkirche in der Schlosskirche in Wittenberg. Gehen wir weiter ins 19. Jahrhundert. Professor C.F.W. Walter gilt als Gründer der Missouri-Synode und hat ihr große Dienste geleistet. Ihm war es vergönnt, gegen Ende seines Lebens eine Synodalkonferenz der bekenntnistreuen Synoden in Nordamerika zusammenzubringen, zusammenzuführen. Doch dann erlebt er in den letzten Lebensjahren eben nicht eine glänzende Zukunft der Zusammenarbeit dieser Kirchen, sondern diese Synodalkonferenz stürzte in einen tiefen Streit um die Fragen der Gnadenwahl und Vorherbestimmung. Und die Konferenz wurde dabei zerrissen, indem große Synoden wieder austraten. Es war nichts mit einem glänzenden Abschluss seines Lebenswerkes. Noch ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert, 1933, als unser langjähriger Präses Otto Willkomm heimgerufen wurde. Er hatte in den 20er Jahren davor immer wieder vor dem deutschen Christentum gewarnt und man versuchte, das Christentum mit dem heidnischen Germanenkult zu vereinigen. Nun marschierten die braunen Horden durch die Straßen unserer Städte und haben auch unsere Kirche zu schaffen gemacht. Sie ist von den Auswirkungen nicht verschont geblieben. Und schließlich ein letztes Beispiel vor 50 Jahren etwa, als Präses August Lampert in Chemnitz die Augen schloss. Da bahnte sich an, dass die Kirchengemeinschaft mit der altlutherischen Kirche, die jahrelang bestanden hatte, nicht erhalten bleiben könnte, weil die Einheit im Glauben und der Lehre fehlte und nicht mehr vorhanden war. Alles kein Happy End, kein glückliches Ende, eher das Gegenteil. Sie alle, die Apostel und Propheten, die Väter der Kirche, haben am Ende ihres Lebens nicht beglückt auf die Erfolge ihres Lebens zurückschauen können. Ihnen ist alles andere als ein Blick in die glanzvolle Zukunft der Kirche gewährt worden. Der Herr Christus selbst sagt ja in seinen Abschiedsreden seinen Jüngern voraus, ganz nüchtern, dass es in dieser Welt nicht besser werden wird, auch mit der Kirche nicht besser werden wird, sondern Kriege und Katastrophen werden zunehmen. Der Glaube geht durch schwere Bedrängnisse seinen Weg zur Seligkeit. Erst wenn diese Erde am Ende ist und der wiederkommende Herr da ist, dann wird er die Tränen abwischen und das Leid abschaffen. Alle, diese Glaubenszeugen vor uns haben diese Erfahrung gemacht, die gleiche Erfahrung wie Nehemia. Aber wie geht man mit einer solchen Erfahrung um? Das können wir bei Nehemia lernen. Das Erste, was wir bei ihm lernen können, ist, Nehemia gibt nicht auf. Nehemia wendet sich nicht enttäuscht ab, als er wieder nach Jerusalem kommt und die Misere sieht, sondern er packt auch nicht seinen Koffer und reist wieder ab nach Susa. Er verfällt auch nicht in trübsinniges Klagen über die mangelnde Kraft des Wortes Gottes oder in Verzweiflung an sich selbst. Er weiß, was hier passiert, ist nichts Neues. Es ist sozusagen der Normalfall im Reich Gottes, die alltägliche Katastrophe. Der alte Adam, die alte Eva, gewinnt wieder die Oberhand, gerade bei denen, die durch das Evangelium zum Glauben gefunden haben. Da ist der Teufel ja besonders eifrig am Werk. Bei all den anderen, die sowieso nicht an Jesus glauben, die hat er sicher in der Tasche, da muss er sich nicht groß drum kümmern. Da werden nun durch die Anfechtungen des Teufels die Christen wieder zu Sklaven ihrer sündigen Leidenschaften, ihrer sündigen Natur. Und das oft hinter einer frommen Fassade. Da blüht zum Beispiel auf einmal wieder der Eigensinn, das Geltungsbedürfnis, die Rechthaberei und Lieblosigkeit. Da sind wir uns selbst wichtiger als unser Nächster. Da sitzen Christen jeden Sonntag unter der Kanzel und meinen, in ihrem Christenleben alles im Griff zu haben, während der alte Adam seine Triumphe feiert. Wir sollen ihn täglich ersäufen, sagt Luther im Katechismus, aber das Schlimme ist, der Kerl kann schwimmen. Ja? Er taucht immer wieder auf und bei manchen macht er gerade seine Schwimmprüfung. So etwas passiert immer wieder. Aber es passiert nicht nur unter der Kanzel, sondern leider auch auf der Kanzel. Nehemia weiß das alles. Er kennt das. Er lässt sich von diesem Treiben des Teufels aber nicht beeindrucken, sondern er geht getrost ans Werk. Er fängt wieder vorn an. Das ist das Zweite, was wir bei Nehemia lernen können. Er redet nicht nur, er handelt. Nehemia hat viel zu tun. Es ist vieles eingerissen in seiner Abwesenheit. Dabei sind die Aufräumarbeiten am Tempel noch das Geringste. Es sind drei grundlegende Probleme, mit denen sich die Israeliten damals auseinandersetzen mussten und mit denen sich Nehemia auseinandersetzen muss. Das erste Thema ist, jeder macht seins. Weil die Israeliten ihren regelmäßigen Beitrag zur Ausgestaltung des Tempeldienstes nicht mehr gaben, die 10% ihres Einkommens, die das sein sollten, deshalb fehlte es den Leviten an den nötigen Mitteln. Sie konnten ihren täglichen Dienst am Tempel nicht mehr ausrichten, sie mussten sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und standen nicht mehr für den Tempeldienst zur Verfügung, der vernachlässigt wurde. Nehemia erkennt, dass es hier um eine grundsätzliche Frage geht, um eine Einstellungsfrage. Dieses Verhalten zeigt, dass den Israeliten ihr irdisches Wohlergehen wichtiger ist, als nach Gott zu fragen. Sie sind mit sich selbst so beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, sich um ihr ewiges Heil oder um ihren Nächsten zu kümmern. Sie trachten eben nicht als erstes nach dem Reich Gottes, und deshalb fällt ihnen auch nicht das Übrige, das Segen Gottes, einfach zu. Hier liegt eine der Wurzeln für den Niedergang in Israel. Wer Gott und den Gottesdienst vernachlässigt, der kann nicht mit Gottes Segen rechnen. Ganz treffend hatte es der Prophet Haggai wenige Jahre vorher formuliert, als er einmal zu den Israeliten sagte, so spricht der Herr, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus Gottes. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel bei der Ernte, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum? Weil mein Haus so wüst dasteht und an jeder nur eilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Das war das Problem. Sie sollten erst den Tempel in Ordnung bringen und wieder aufbauen und nicht zuerst ihr eigenes Haus. blendend ausschauen. Das zweite Thema, um das es bei Nehemia geht, mit dem er bei den Israeliten zu kämpfen hat, Geschäfte ohne Ende. Diese falsche Grundeinstellung der Israeliten wirkt sich auch in anderen Bereichen aus. Die von Gott gebotene Sabbatruhe wird nicht mehr eingehalten. Wer nur auf sein irdisches Wohlergehen aus ist und das zum Mittelpunkt seines Lebens macht, der findet keine Ruhe. Das können wir immer wieder in unserer Umgebung, bei unseren Nachbarn, Freunden, Bekannten beobachten. Er muss nämlich ständig auf der Hut sein und schaffen, damit er in diesem Leben ja nicht zu kurz kommt. So war das bei den Israeliten auch. Sie hielten den von Gott gebotenen Ruhetag, den Sabbat, nicht mehr ein. Das war ihnen, was Gott zu ihrem Wohl eingerichtet hatte, das war ihnen zu einer lästigen Beschwerde und Einschränkung geworden. Statt einen Tag zur Ruhe und Besinnung zu haben, um Gott und sein Wort hören zu können, liefen am Sabbat die Geschäfte weiter. Der Rubel muss rollen, sagt man. Verkaufsoffene Sonntage sind keine neue Erfindung. Nehemia warnt die Israeliten, so gegen Gottes Gebot, gegen das dritte Gebot zu verstoßen. Und als sie nicht auf ihn hören und weiter ihre Geschäfte machen, da lässt er eines Tages am Sabbat einfach die Stadttore verschließen. Da ist Ruhe. Es geht hier ja nicht um seine persönliche, private Meinung und seinen Geschmack, sondern es geht darum, dass er vermeiden möchte, dass man weiter den Zorn Gottes auf sich zieht, indem man seine Gebote mit Füßen tritt. Und schließlich ist da noch ein drittes Problem, und das ist das schwerwiegendste eigentlich. Gott wünscht sich Ehepartner nach seinem Willen. Und das ist bei den Israeliten leider nicht der Fall. Am schwierigsten gestaltet sich diese Ehefrage. Gott hatte den Israeliten ausdrücklich verboten, ihre Ehepartner aus den heidnischen Nachbarvölkern zu suchen. Trotzdem waren solche Mischehen in der Zeit des babylonischen Exils üblich geworden. Man musste doch froh sein, wenn die jungen Leute überhaupt einen Ehepartner fanden in einer solchen Zeit. Da konnte man doch nicht auch noch die berühmte Gretchenfrage stellen, wie sie Goethe im Faust nennt, die Frage, wie hältst du es mit der Religion? So kam es, dass es unter den Rückkehrern aus Babel jede Menge Mischehen gab. Ehen zwischen Israeliten und Heiden. Esra hatte zusammen mit Nehemia versucht, diese Misere zu beenden. Gemeinsam machten sie die Israeliten auf Gottes Gebote und Anweisungen aufmerksam. Solche Ehen waren gegen Gottes Willen und sie konnten deshalb nicht auf Dauer bestehen bleiben. 20 Jahre vorher hatten sich die Familienväter, die namentlich genannt werden, feierlich dazu verpflichtet. Und sie hatten auch entsprechend gehandelt, wie man bei Esra im 10. Kapitel nachlesen kann. Das Problem in Nehemia 13 besteht darin, dass offensichtlich inzwischen wieder neue Mischehen eingegangen worden sind. Das schlechte Beispiel der Elterngeneration wirkt nach. Bedenken wir das immer, was die junge Generation an unserem Beispiel lernen kann. Bei Nehemia ging es nicht um leichtfertige Ehescheidungen. Die will Gott nicht haben. Nicht umsonst warnt er gerade bei dem Propheten Maleachi zur gleichen Zeit wie Nehemia eindringlich vor Ehescheidungen. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Er richtet nur ein Riesenunglück an. Aber das Problem bei den Israeliten war ja nun gerade dies, dass diese Ehen nicht von Gott zusammengefügt waren, nicht in seinem Namen nach seinem Willen. Und deshalb sollten sie wieder geschieden werden. Gott hatte solche Ehen im Alten Bund ausdrücklich verboten. Aber wir dürfen trotzdem nicht übersehen, was für eine Tragik in dieser ganzen Angelegenheit steckt, die mit solchen Trennungen verbunden war. Das, was für persönliche Nöte bedeutete das im Einzelfall. Esra hatte es zu seiner Zeit den Israeliten erklärt, warum dieser schmerzliche Schritt nötig ist. Nicht Gott verlangt von euch Unmenschliches, wie ihr denkt, sondern ihr habt dem Herrn die Treue gebrochen. Nehemia zeigt in unserem Kapitel, wozu solche Mischehen führen. Sie öffnen die Tür für den Unglauben und das Heidentum. Sie verharmlosen den Götzendienst. Salomos heidnische Frauen sind das klassische Beispiel dafür. Sie haben ihn zur Untreue gegenüber dem wahren Gott verführt. Nun leben wir nicht mehr im Alten Bund und im Volk Israel. Das staatliche Gesetz Israels gilt uns in der Zeit der christlichen Kirche nicht mehr. Wir sind im Neuen Bund. Da gilt, dass da gibt es kein Verbot der Mischehen im Neuen Testament. Im Neuen Testament sind Ehen mit ungläubigen Partnern nicht generell und von vornherein ausgeschlossen. Aber wir sollten das nicht etwa als eine Einladung dazu missverstehen. Paulus warnt im 1. Korintherbrief im 7. Kapitel eindringlich davor, zu meinen, wir könnten unseren ungläubigen Ehepartner ja in der Ehe vielleicht doch noch bekehren. Leider läuft es meistens umgekehrt und der Christ verliert seinen Glauben in einer solchen Ehe. Auch wenn es positive Beispiele gibt, Einzelfälle. Aber die Mehrheit ist das nicht. Deshalb mahnt Paulus bei einer solchen Ehe, dass es in dem Herrn geschehe, wie er in 1. Korinther 7 sagt. Das heißt, der christliche Partner soll darauf achten, seinen Glauben dabei nicht zu verlieren. Denn es bleibt ja schwierig, wenn ich mit meinem Ehepartner in einer so wichtigen Frage nicht einig werden kann. Mein Glaube an Jesus Christus ist doch für mich als Christen nicht ein Hobby, wie etwa der Fußball, den ich meinem Ehepartner zuliebe vielleicht auch lassen könnte. Das ist die schwerwiegende Frage der Mischehen und das ist das Thema, wie es sich im Neuen Testament dann darstellt. Ein drittes, was wir bei Nehemia sehen können, ist das Letzte, er verlässt sich auf seinen Gott. Das sind die drei Hauptprobleme, von denen wir eben gehört haben. Der Zehnte, der nicht gegeben wird, die Sabbatruhe, die nicht gehalten wird, die Mischehen, die geschlossen worden sind. Nehemia hat viel zu tun, als er wieder nach Jerusalem kommt. Und er beginnt von vorn. Er drängt auf Beseitigung der Missstände. Es ist beeindruckend zu sehen, wie er sich erneut in den Kampf stürzt. Woher nimmt der Mann die Kraft dazu her? Im Hebräerbrief gibt es ein Kapitel, wo die Glaubenszeugen des alten Bundes einmal kurz vorgestellt werden in wenigen Versen. Die Wolke der Zeugen nennt man das im 11. Kapitel. Da steht am Schluss ein bezeichnender Satz. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Das schlägt die Brücke vom Alten zum Neuen Bund oder vom Neuen zum Alten Bund. Das gilt auch für Nehemia. Er ist alles andere gewesen als der coole Macher, der einfach nicht klein zu kriegen war. Nein, Nehemia tut, was er tut, im Glauben. Er glaubt, er verlässt sich auf seinen Gott. Er muss sich keine Selbstvorwürfe machen, weil er fleißig und treu seine Arbeit getan hat. Er geht unerschrocken und mutig ans Werk. Aber er weiß auch, was er hier tut, das ist Gottes Werk. Das Gelingen liegt nicht in seiner Hand, das in Nehemias Hand, sondern in Gottes Hand. Nehemia ist nur der Handlanger auf dem Bauplatz Gottes. Deshalb kann er so unverdrossen neu beginnen. An dieser Kraft, an diesem Mut fehlt es uns leider oft, liebe Brüder und Schwestern. Wir denken schnell, dass wir auf verlorenem Posten stehen. Was können wir schon erreichen? Schauen wir uns die Welt an, oder unsere kleine Kirche oder unsere kleine Gemeinde. Geht da nicht alles den Bach runter? Dieser Eindruck drängt sich uns oft auf und er lähmt uns. Aber dann sollten wir uns von Nehemia und den anderen Glaubenszeugen daran erinnern lassen, wir sind es nicht, die unsere Gemeinde oder Kirche erhalten. Gott selbst ist es und er weiß am besten, was er mit uns vorhat. Das muss nicht unsere Sorge sein. Er will uns dabei als seine Handlanger gebrauchen. Wir sollen das tun, was uns aufgetragen ist. Wir sollen die gute Nachricht von Jesus Christus, der Vergebung der Sünde durch ihn, mit dem gnädigen Gott unter die Leute bringen und sie vor falschen Wegen warnen. Wir sollen das tun in unserem Bekanntenkreis, bei unseren Nachbarn, Kollegen, Mitschülern, aber auch bei unseren Kindern und Enkelkindern. Wir sollen sie warnen vor falschen Wegen. Da haben wir genug zu tun. Da haben wir eigentlich keine Zeit für Sorgen. Ein letztes noch, was wir bei Nehemia lernen können. Nehemia betet. Noch eins fällt in diesem letzten Kapitel bei Nehemia auf. Woher wissen wir, dass Nehemia im Glauben gestanden hat und das alles im Glauben getan hat? Nun, gerade in diesem 13. Kapitel wiederholt sich ein Vers, eine Redewendung, dreimal nacheinander. Wie ein Kehrvers kommt das immer wieder. Gedenke, mein Gott, an mich. Gedenke, mein Gott, an mich. Nehemia betet. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Er erinnert ihn an das, was er alles schon für sein Volk getan hat. Nehemia bittet darum, dass sich Gott an die Gnade und Barmherzigkeit erinnern soll, die er seinem Volk und auch Nehemia selbst immer wieder erwiesen hat, als er ihn zum Glauben an die Vergebung der Sünden geführt und in diesem Glauben erhalten hat. Nehemia weiß, dass wir nichts von Gott fordern können, schon gar nicht sichtbare Erfolge, nach denen wir uns so sehnen. Wir sind ja nur die Handlanger. Aber wir dürfen wissen, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Jedenfalls mächtiger als in denen, die sich stark fühlen. Das tröstet Nehemia und das darf auch unser Trost sein. Nehemia beginnt sein Gebet jedes Mal mit den Worten, gedenke an mich. Wer seine Bibel kennt, der weiß, dass diese Redewendung auch im Neuen Testament einmal vorkommt. Wer es weiß, darf es sagen. Beim Schächer am Kreuz, genau. Gedenke an mich, sagt der Schächer zur Rechten des Herrn Christus, wenn du in dein Reich kommst. Der Mann, der daneben Jesus am Kreuz hängt, hatte nichts, was er Gott als Leistung hätte anbieten können, außer einem verpfuschten Leben. Aber er wirft sich damit in die Arme des Heilandes. Und der gibt ihm die großartige Zusage, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lasst uns es Nehemia gleich tun, indem wir unseren Heiland bitten, gedenke an mich, vergiss mich nicht, lass mich nicht zu Schanden werden, denn du hast ja teuer für mich bezahlt mit deinem Leben. Wir beten zum Schluss, Herr, gedenke an uns und sei uns gnädig. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen. Amen.